This podcast is sponsored by Skylight Calendar. Let's be real. Running a household can be exhausting and chaotic. And finding the perfect Mother's Day gift, it's not exactly a no-brainer. Until now. The Skylight Calendar is the best way to organize the family and give everyone, especially mom, some peace of mind to enjoy the things that matter most. The Skylight Calendar is a smart, touchscreen calendar that keeps track of and manages the chores, dinner planning, groceries, and to-dos for the whole family. The Skylight Calendar automatically syncs each family member's digital calendars and displays them all together on one color-coded touchscreen. It even doubles as a digital picture frame so you can finally share all those special moments that are just sitting on your phone. As a limited-time offer for our listeners, get 15% off your purchase of a Skylight calendar when you go to skylightcal.com/easy. That's SKYLIGHTCAL.com/easy. Get 15% off your Mother's Day purchase now at skylightcal.com/easy.
Herzlich willkommen im BeziehungsinvestorInnen-Podcast, heute mit einer neuen Folge, mit einem Interview. Wir haben heute Sarah zu Gast, die uns über ihren Weg erzählt und die uns auch ein bisschen zum Thema finanzielle Freiheit mit auf die Reise nimmt. Sarah, stell dich doch einmal ganz kurz unseren HörerInnen vor, was du machst und was man so über dich wissen sollte.
Ja, danke schön erstmal für die Einladung. Moin, moin, sage ich mal in die Runde. Wer bin ich, was mache ich? Mein Name ist Sarah Lindner und momentan oder aktuell bin ich Immobilienmentorin. Das heißt, ich helfe vor allem Frauen, aber auch Männern ins richtige und seriöse, vernünftige Immobilieninvestment. Und zwar so, dass das auch ein systematisches, ich sage nicht so gerne passives Einkommen, ich sage mal gerne systematisches Einkommen abwirft. Sodass man sich neben seinem normalen Job oder seiner Selbstständigkeit, was man auch immer als aktive Arbeit mit aktiven Einkommen bestreitet, tatsächlich finanziell unabhängig, finanziell frei vielleicht sogar aufstellen kann. Früher habe ich ganz normal angestellt gearbeitet. Ich bin vom Hause aus Journalistin. Ich habe beim NDR Fernsehen gearbeitet, habe davor studiert und bin eigentlich 10 Jahre lang in diese Laufbahn gegangen und habe das Immobilieninvestment-Thema eigentlich nebenbei angefangen, finde es aber im Moment sehr, sehr wichtig, dieses Thema, diese finanzielle Unabhängigkeit gerade für Frauen nach vorne zu bringen, und das ist so mein Herzensprojekt.
Ja, in die Immobilien werden wir bestimmt auch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen im Laufe unseres Gespräches, aber vielleicht, bevor wir dahin kommen, nimm uns doch mal mit auf deine eigene finanzielle Reise. Wie war das denn? Du bist in die finanzielle Selbstständigkeit entlassen worden aus dem Elternhaus, und wie ging es dann für dich los?
Genau, also meine Eltern sind weder Unternehmer noch Investoren, also das habe ich von denen nicht mitbekommen. Mein Vater ist selbstständig, meine Mutter hat irgendwann mal als Arzthelferin gearbeitet, also angestellt, und dann sind ich und meine Schwester auf die Welt gekommen. Und wir haben eigentlich das ganz Normale, wie jeder so das Money-Mindset, das Geld-Mindset mitbekommen, zu irgendwas zwischen Sparen und Ausgeben. Ne? Das eine Elternteil war eher der Sparer-Typ, der andere Elternteil war vielleicht eher der Ausgeber-Typ. So ist das ja häufig. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei euch ist, aber es ist ja häufig so, der eine hat eher so ein bisschen die lockere Art und der andere hält ein bisschen eher gerne die Sachen zusammen. Und und dann habe ich gedacht, was ich am liebsten mache, ist tatsächlich Menschen interviewen. Also ich habe eine unheimliche Neugier in mir. Darum war dann irgendwann nach dem Abitur und dem Studium dann auch angesagt, dass ich Journalistin wurde. Also das war bei mir dann irgendwann klar, ich muss irgendwas machen, wo ich jeden Tag was anderes machen darf und andere Menschen interviewen und neue Geschichten in die Welt bringen. Und mein Weg war eigentlich so, ich wollte irgendwann mal Auslandskorrespondentin werden tatsächlich. Also wirklich im Ausland, gerne Lateinamerika, das hat mich immer interessiert. Da war ich schon zum Studium in Kuba, habe da schon Spanisch und Geografie und Journalistik studiert. Und dann dachte ich, okay, dann fängst du beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen an. Also ganz normale, diese wunderbare, seriöse Angestelltenlaufbahn. Das hat dann auch geklappt, nachdem mich ein paar Sender abgelehnt haben. Da gibt es ja immer sehr große, krasse Auswahltests. Habe ich beim NDR das Volontariat machen dürfen. Und dann war eigentlich das normale Leben. Ne? Also man arbeitet, man legt ein bisschen Geld an die Seite für später. Und das ist es dann so. Ne? Den Rest gibt man aus. Das ist ja so das, was die meisten machen. Aber bei mir hat irgendwas, ja, in mir hat gebrannt, ja. Das war vielleicht auch so ein ganz bisschen mein Vater, der irgendwie gesagt hat, er hat damals auch mal Häuser gebaut und verkauft und hat das dann irgendwann sein gelassen, hat dann seine Selbstständigkeit gemacht, er ist Malermeister. Und der hat mich vielleicht auch so ein ganz bisschen dahin gebracht. Auf jeden Fall gab es dann bei mir, als ich nach Hamburg gegangen bin, zum Studium und zum Beruf nachher, zum NDR Fernsehen, gab es dann bei mir den erleuchteten Moment, sag ich mal, wo ich gemerkt habe, dass in Hamburg es total schwierig ist, als Student eine Wohnung zu mieten. Mhm. Ja, die ganzen Vermieter, die wollten keine Studenten haben, weil die verdienen ja kein eigenes Geld. So, da habe ich schon mal erstmal so gedacht, also ich habe ja Stadtgeografie unter anderem studiert und dann kam das, dann habe ich schon mal so ein bisschen gedacht, so, okay, der Wohnungsmarkt, der ist schon mal hier so interessant, vielleicht auch zum Investieren. Also da gibt es einen Engpass. So, also soweit war ich damals schon, dass ich gemerkt habe, wenn die Nachfrage hoch ist und das Angebot gering, dann ist das möglicherweise ein guter Markt. Und ich habe tatsächlich beim NDR auch viel Geld an die Seite gelegt. Also ich war nicht so die Ausgeberin, die dann alles verprasst hat, sondern ich habe immer gedacht, ja, legt mal was für später an. Und irgendwann war tatsächlich auf dem Plan, kauft dir mal eine Wohnung. Ne? Dieses Mieten ist so schwierig in Hamburg, da musst du irgendwie dich in die Schlange stellen, Miettermine machen mit irgendwie, kommst du schon hin, dann merkst du schon, die ganze Straße ist voller Leute, die auch anmieten wollen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich kaufe mir da eine Wohnung. Und so fing das dann an mit der ersten Wohnung, die ich selber dann auch bewohnt habe, wozu ich als Mentorin natürlich nicht rate, die erste Wohnung als Eigennutzwohnung zu nehmen.
Aber war das dann einfacher? War das dann einfacher, die Wohnung zu kaufen in Hamburg? Also ich stelle mir da auch
ein bisschen einfacher als vor. Zu mieten war schon.
Okay, aber,
aber die Schlange wären jetzt war nicht trotzdem viel
kürzer
da.
Gewesen. Nein, also.
Da hast du vollkommen recht. Also es gab trotzdem eine Schlange. Und man musste in Hamburg, ich habe auch nicht die erste Wohnung, die ich haben wollte, bekommen. Als ich noch angestellt war, musste ich mich auch immer an die Nachmittagstermine richten, also nach dem Feierabend bei den Maklern. Da konnte ich ja nicht während der Arbeit gehen. Gab es auch mal so einen Aha-Effekt, da wollte ich mal, irgendwann mittags hatten wir einen Maklertermin, da konnte ich nicht hin. Da habe ich den natürlich nicht bekommen, ne? Den Zuschlag für die Wohnung.
Wann war das? In welchem Jahr war das?
2009. Ich habe 2009 meine erste Wohnung gekauft. Ich hatte es aber schon viel länger im Hinterkopf. Also das war nicht so, dass ich 2009 auf die Idee gekommen bin und sofort gekauft. Ich hatte sehr lange den Markt schon beobachtet und dann auch Glück, muss ich sagen, dass ich da eine vernünftige Wohnung zu einem vernünftigen Preis gefunden habe. Und dann ging das weiter. Als ich dann, sage ich mal, den ersten Schritt, das ist immer der schwierigste, als ich das dann gemacht habe, ging es weiter tatsächlich noch eine Wohnung, die dann vermietet war, noch eine und dann ab der fünften Wohnung habe ich mein erstes Mehrfamilienhaus gekauft.
Wie viele Wohnungen hast du inzwischen?
Jetzt im Moment ganz aktuell 37 Wohneinheiten. Das schwankt manchmal so ein bisschen, weil manchmal ist auch mal eine, vielleicht eine Zeit lang mal nicht vermietet, ne? Und mal verkaufe ich auch was. Ich hatte mal zwischendurch einen Fix und Flip, also kaufen, schön machen, verkaufen Objekt dabei. Aber ich habe 37 Wohneinheiten im Moment.
Und wir haben ja auf deiner Website ein bisschen recherchiert und da haben wir gelesen, du bezeichnest dich selbst als finanziell frei. Was bedeutet denn finanzielle Freiheit für dich und wann war der Moment, an dem du dich das erste Mal finanziell frei gefühlt hast?
Ach, gefühlt und sein, das ist ein Unterschied tatsächlich. Ja. Also wann war ich finanziell frei zum ersten Mal? 2018. Das war, bevor mein Sohn geboren wurde. Also da war ich noch beim NDR Fernsehen. Da habe ich, wie gesagt, nebenbei immer in Immobilien investiert und finanziell frei oder finanziell frei bedeutet tatsächlich, dass du komplett aus deinen systematischen passiven, sagen ja viele passiven Einnahmen, leben kannst. Das heißt, mein Lebensstandard ist tatsächlich geringer oder meine Ausgaben pro Monat sind geringer als meine Einnahmen ohne Arbeiten. Also die aktive Arbeit durch mein Mentoring quasi außen vor gelassen. Nur das, was ich durch Investments bekomme an Geld, ist höher als das, was ich an Ausgaben habe. Das ist finanziell frei. So. Und gefühlt, wann habe ich mich finanziell frei gefühlt? Ja, manchmal gibt es Zeiten, wo ich dann immer noch so mich fühle, weil ich irgendwie Glaubenssätze habe, wo ich sage, du kannst ja nicht aufhören zu arbeiten. Also ich habe auch mal so ein Reel geteilt, da habe ich mal irgendwann gesagt, so ja, hier ist doch total cool, wenn man so Frührentner ist, ne? Und da habe ich so viel negative Sachen gekriegt. Ja, wie kann man nur sowas nach außen geben und man soll da nicht aufhören zu arbeiten? Was ist denn das für ein Zeichen? Und da habe ich auch echt so fast ein schlechtes Gewissen. Aber ja, stimmt, ich bin ja 42, wenn ich jetzt sage, ich brauche eigentlich nicht mehr arbeiten, was ist denn das so ein Zeichen, den man nach außen gibt, ne? Und das ist so gesellschaftlich, aufhören zu arbeiten in so einem jungen Alter ist ja auch total ungewöhnlich, weil die meisten denken, na, ich habe das Geld alles, keine Ahnung, geerbt oder irgendeinen reichen Mann ausgenutzt oder wie auch immer. Nein, ich habe das alles selbst erarbeitet, selbst investiertes Geld und durch Umschichtungen, durch Verkäufe, wieder Neuinvestitionen habe ich das selber erreicht. Und finanziell frei fühle ich mich jetzt häufig, aber manchmal fühle ich mich auch tatsächlich komischerweise trotzdem manchmal noch so, ich muss jetzt was machen, ne? So in, ja, im Hamsterrad. So, nicht so, dass ich sage, ich könnte jetzt komplett mich zurücklehnen und nur noch das Geld für mich arbeiten lassen. Da bin ich einfach kein Typ für, glaube ich.
Ich finde es aber auch sehr richtig, dass du sagst, passive Einnahmen ist eigentlich nicht das richtige Wort, ja, sondern es ist, ja, vielleicht ist systematisch das richtige Wort, ich weiß es nicht.
Wir nennen es Investitionen aus Einkommen aus Investitionen, weil es sind es ist ja schon, also wir haben 3 Einheiten.
Und du hast trotzdem damit Arbeit. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als wenn du 37 Wohnungen hast, bezweifle ich, dass du das einfach, das ist ja nicht passiv. Du musst dich ja auch darum kümmern. Ständig ruft irgendwer an, irgendwer will irgendwas, selbst wenn man Hausverwaltungen eingesetzt hat. Trotzdem ist ja ständig irgendwas. Also bei unseren 3 Wohnungen ist ja schon immer mal wieder irgendwas. wenn ich mir das jetzt hochkalkuliere auf 37, natürlich kannst du manche Dinge wahrscheinlich dann, ja.
Outsourcen.
Ja,
outsourcen.
Delegieren, also vieles kann man schon delegieren, aber genau, dass es ganz passiv ist, also ich glaube auch ein Aktieninvestment oder ein Kryptoinvestment oder selbst eine Beteiligung, die du irgendwo hast, du musst ja trotzdem gucken, kontrollieren, läuft das noch, oder den Vermögensverwalter, den man vielleicht dann einsetzt, auch der muss man ja manchmal hinterher sein und mal ein Gespräch führen und so. Also
eben, du kannst nicht einfach alles wegschieben. Du kannst nicht sagen, egal, das läuft schon, sondern du musst trotzdem gedanklich drinbleiben. Und das ist auch Arbeit.
Genau. Ja, darum habe ich das auch in meinem Buch geschrieben hier. Da geht es um ein Kapitel, warum ich glaube, dass es kein echtes passives Einkommen gibt, sondern ich nenne es halt systematisch, weil das Schöne ist ja, wenn du das System, sag ich mal, aufbaust, klar, du musst das System ab und zu mal kontrollieren, du musst es verwalten, aber diese Anfangsenergie, dieses Anschieben, was du einmal machst und dann läuft es wie so eine Lokomotive, das ist ja das Anstrengendste. Das Anstrengendste ist ja wirklich, diese Sachen auszuwählen, sich zu entscheiden für etwas und gegen etwas, auch selbstverantwortliche Entscheidungen zu treffen, zu sagen, wenn da jetzt was ist, da ist kein anderer, auf Deutsch gesagt, schuld, dann bin ich schuld. Ja, da kann mal was schieflaufen, dann ist es meine Aufgabe, das zu regeln und zu sortieren. Und das ist halt auch tatsächlich eine Verantwortung, die man dann als Investor hat. Ja, auf wen lässt du da wohnen? Wem sagst du ab? Also ich habe häufig Anfragen, wo vielleicht, ja, auch die Menschen, ja, denen geht es vielleicht auch nicht gut. Aber ich muss auch dafür sorgen, dass die Einnahmen fließen. Und wenn ich schon vorher weiß, da nehme ich jemanden rein, der möglicherweise nicht zahlen kann. Es bewerben sich manchmal auf Wohnungen Mieter, die, wo ich weiß, das passt nicht. Also die haben viel zu wenig Einkommen, als dass sie sich das dauerhaft leisten können, zum Beispiel. Ja? Da musst du auch eine gewisse Verantwortung tragen.
Ja. Das ist auch ein Punkt, den wir auch checken. Also wir prüfen auch, ob das Einkommen im Verhältnis zu der Miete passt. Weil es bringt nichts, wenn jemand 60-70% des Einkommens für die Miete aufbringen würde. So gern wir der Person dann quasi eine Wohnung anbieten würden. Also wir haben bei der einen sind wir auch zum Beispiel runtergegangen von der Miete, damit wir dann da passend sind, weil das für uns noch vertretbar war. Aber das machen wir auch, da tatsächlich verantwortungsbewusst mit umzugehen und zu sagen, das brauchst eine günstigere Wohnung bei dem Einkommen, es geht nicht.
Genau, manchmal muss man die Menschen schützen vor sich selbst und vor ihren zu hohen Ansprüchen.
Ja, und weil halt oftmals die finanzielle Bildung auch einfach fehlt, gell? Und sie das selbst nicht einschätzen können. Und ja, dann möchte ich da auch irgendwie nicht schuld sein für deren noch größeres finanzielles Unglück quasi.
Ja, und das ist genau das Gleiche, was ich häufig habe mit dem Thema Geld verleihen. Ne? Also das ist ja auch so ein Thema, wenn es ums Thema Geld geht, ne? Wem leihst du Geld? Ja, und du sagst es gerade, also ja, manchmal darf man Menschen kein Geld leihen, weil man denen das finanzielle Loch noch größer macht, obwohl das vielleicht sich komisch anhört, ne? Es gab mal so eine Situation, da hat mich tatsächlich eine Bekannte gefragt und da habe ich gesagt, nein, mach ich nicht, helf dir gerne raus, wenn du es wirklich willst, dass du deine Schulden abbaust, ja, dass ich dir da ein paar Sachen sage, dafür war sie aber nicht offen und da war für mich das auch beendet. Also ich habe da kein Geld geliehen, dadurch ist natürlich die Bekanntschaft, also ist nicht mehr meine Bekannte oder Freundin. Das hat sich dann erledigt, aber sorry, aber ne, das, manchmal muss man die Menschen vor sich selber schützen, ist auch so.
Ja, ja.
Geld offenbart da einiges an ja, Mindset oder an Einstellungen oder an Dingen, die man vielleicht auch über das Thema Geld erfährt, die man vorher gar nicht wusste.
Ja.
über sich selbst und über andere. Also das Thema Geld ist halt, schreibe ich auch im Buch, über Geld spricht man nicht, Frau Schon, das Geldthema ist halt nur ein oberflächliches Thema für viele, viele darunter liegenden Einstellungen und muss ja nicht verkehrt sein, ist ja okay. Ist halt anders, ne, als man selber damit umgeht manchmal und dann merkt man es. Und dann schiebt man immer die Schuld aufs Geld. Dabei sind eigentlich die grundsätzlichen Einstellungen unterschiedlich, ne?
Jetzt ist natürlich die naheliegendste und spannende Frage. Was ist denn der letzte Punkt, wo du bei dir selbst gemerkt hast, dass du eine neue Erkenntnis gewonnen hast zum Thema Geld? Wo du sagst, ja, das wusste ich vielleicht über mich vorher selbst noch nicht.
Du meinst jetzt die letzte aktuellste oder so generell?
Nee, gerne die letzte aktuellste oder die dir am meisten im Kopf geblieben ist.
Also tatsächlich, das, was ich immer wieder merke, ist, Menschen sind, also auch wenn sich das komisch abhört, aber am Geldverhalten kannst du ablesen, wie ein Mensch drauf ist. So, also ein Investor mit seinen, sag ich mal, Glaubenssätzen, die auch nochmal anders sind als die von einem Unternehmer zum Beispiel. Also ich habe letztens ein sehr interessantes Gespräch mit einem geführt, der möglicherweise in mein Mentorprogramm reinkommen möchte. Der ist ein Unternehmer. Die meisten, die ich habe, sind tatsächlich angestellt. Die sind noch angestellt und sagen, oh, ich will nebenbei schon mal was aufbauen, will ein bisschen mehr Freiheit. Und da habe ich mich, also den Angestellten-Mindset kenne ich ja selber so, aber das Unternehmer-Mindset und das Investoren-Mindset sind auch nochmal unterschiedlich. Und man könnte so ein bisschen sagen, zeige mir deine Einkommensströme und ich sage dir, wer du bist, also so ein bisschen was. Ja, und über mich selbst, ich komme aus dem Lipperland, ja, den Lippern sagt man nach, sie haben den Kupferdraht erfunden, wisst ihr auch wie?
Nein.
Die haben den Pfennig oder den Cent, ja, früher den Pfennig, so lange umgedreht, bis da ein langer Draht entstanden ist. Also dann wisst ihr, wie meine Einstellung ist. Also ich bin gut im Geld horten, ja, und ich muss mich immer wieder überwinden oder immer wieder, muss nicht, aber es ist für mich immer wieder interessant zu wissen, okay, wann investiere ich und wann nicht. Also ich bin da schon eher diejenige, die jetzt nicht so sagt, ach komm mal, mach mal eben und mach mal dies und mach mal jenes und nachher merke ich so, hat alles nicht funktioniert. Ich bin da sehr vorsichtig, bevor ich in die Hand nehme. Und darum ist auch das Thema Immobilien für mich was, wo ich sage, das ist wirklich, das hat Hand und Fuß. Also sorry, aber das ist so
wenn
wirklich
du den Gegenwert
Basis und fundamental. Ja, den Gegenwert. Ja. Du hast was Materielles, du hast ein System, da wohnen Menschen drin. Das ist also wirklich alles echt. Ja, es gibt ja das tolle Buch von Robert Kiyosaki, mein Mentor, das heißt Fake Money. Und viele, viele Geldprodukte, in die die Menschen investieren, die auch möglicherweise, ja, auch eher so vielleicht Werbekreolen glauben und so, die investieren in Fake Money, in irgendwelche Produkte, da ist gar kein Wert dahinter. So, und das ist halt so was, ja, wo ich jetzt auch mal ein bisschen spiele, auch mal, ne? Man hat ja jetzt dann das Geld aufgeteilt und es gibt auch so ein Spielegeldkonto und ich mache auch so ein bisschen Krypto-Investments, da habe ich jetzt eins, da weiß ich noch nicht, wie lange das läuft, keine Ahnung, aber im Moment kriege ich 4% im Monat und das ist halt so was, eine Erkenntnis für mich, wo ich sage, okay, sehe das auch alles nicht zu seriös. Also ich bin schon da ziemlich seriös und ernsthaft mit dem Thema Geld, aber mittlerweile denke ich, meine Güte, es ist halt was, kannst du auch nicht mitnehmen später und da kannst du auch ein bisschen mit spielen. Also komme ich eher auf die Seite, ne? Ich habe da angefangen, seriös und handfest und komme jetzt auch ein bisschen auf die Seite und sage, komm, ist sowieso hier alles endlich und man darf da auch mal ein bisschen mit locker sein. So, das sind meine Erkenntnisse für mich selber.
Okay. Du hast ja jetzt schon deinen Buchtitel genannt. Da kann man es ja schon raushören, dass du dich vorrangig an Frauen richtest. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Und es sind vorrangig alleinerziehende Frauen. Warum hast du dir diese Zielgruppe rausgesucht?
Also, danke für die Frage, interessante Frage. Also, warum richte ich mich an Frauen? Ich habe das Gefühl, dass Frauen nochmal einen anderen Ansatz brauchen. Und vielleicht brauchen Frauen auch nochmal eine Frau, die als Mentorin vorne steht. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass Männern das nicht gefällt. Also ich habe tatsächlich viele Anfragen von Männern. Aber ich habe das Gefühl, dass es für Frauen sehr, sehr wichtig ist, auch von einer Frau zu lernen. Weil ja, vielleicht Frauen auf das ganze Thema Geld nochmal vielleicht ganz ganzheitlicher schauen. Also da sind Werte wie Unabhängigkeit und Freiheitsstreben nochmal wichtiger. Für Männer ist es vielleicht auch eher ein bisschen das Thema Wettbewerb und auch das Thema ja, Macht und ne, so ein bisschen mit dem Geld auch einen Status, gewissen Status auch zu erreichen. Für Frauen ist das Thema Status beim Thema Geld meistens nicht so wichtig wie Unabhängigkeit und sich selber in diese Selbstständigkeit bringen, in die Selbstbestimmung. Und eigentlich widme ich mich deshalb auch Frauen, weil ich habe auch mit mir selber so einen kleinen Pakt gemacht. Also es gab die Zeit der Trennung, wo ich überhaupt nicht das weder eingeplant hatte in meinem Leben, noch das gut fand. Also das war meine Down-Phase im Leben. Also viele erleben ja irgendwann mal so eine Wendung in ihrem Leben. Das war auf jeden Fall meine Wendung in meinem Leben, die Trennung von dem Vater meines Sohnes. Und als ich dann tatsächlich, ich sag mal, ich war in einer kleinen Depression, ich stand total neben mir. Das habe ich überhaupt nicht in meinem Plan gehabt. Das ist was, wo ich gedacht habe, der Boden unter meinen Füßen ist weggezogen, weil ich da auch keine Kontrolle mehr hatte in dem Moment. Und da war ich wirklich, das wahrsten Sinne des Wortes, ich lag auf dem Boden von meiner Eigentumswohnung und habe gesagt, wenn es dir jetzt so schlecht geht und du hier wieder rauskommst, dann musst du unbedingt anderen Frauen zeigen, wie das mit der finanziellen Unabhängigkeit funktioniert. Weil das ist mir geblieben. Da war ich so dankbar für, weil mir ging es seelisch richtig schlecht. Körperlich war ich in Ordnung, aber finanziell, ich brauchte nicht das Geld. Also ich musste nicht arbeiten. Ich hätte in dem Moment nicht arbeiten können. Ich kann es euch ganz ehrlich sagen, wenn ich in dem Moment, wo es mir so scheiße ging, zur Arbeit hätte gehen müssen, ja, weil ich irgendeinen Job gehabt hätte, der mir das Geld für die Miete oder wie auch immer besorgt hätte. Ich hätte in dem Moment nicht arbeiten gehen können. Und ich war so dankbar, dass ich gesagt habe, ich kann mir diese Zeit nehmen, der Rekuperation, diese Auszeit und wieder auf die Beine kommen. Habe ich gesagt, so, und wenn du das schaffst, wenn du hier wieder rauskommst, weil es ging mir einfach super dreckig, dann zeige ich das anderen Frauen, weil es ist so wichtig als Frau, gerade als Frau, sich unabhängig zu machen vom Thema Job, vom Thema Mann, vom Thema Staat, weil dadurch hast du auch eine Stärke, sagst, okay, das Geld, das kontrolliere ich selbst. Mein Geld, ich kontrolliere die ganzen Einkommensströme selbst. Und selbst wenn ich mal aktiv nicht arbeiten kann, weil ich ein Kind kriege, weil ich eine Auszeit möchte, weil ich mal 2 Jahre lang nicht arbeiten möchte, ich habe mir passiv, sage ich jetzt einfach mal, passiv nebenbei was aufgebaut. Ich habe mir systematisches Einkommen aufgebaut. Und das ist etwas, was ich jeder Frau raten kann, so früh wie möglich anzufangen, weil es ist nun mal so, es kann auch mal sein, ne, dass du dann alleine da stehst. Und meistens ist es doch so, dass das Kind dann eher bei der Frau bleibt. Dann stehst du alleine da, kannst nicht arbeiten. Dann war Corona, ich konnte nicht arbeiten. Ich war mit dem kleinen Einjährigen zu Hause und war froh. Gott sei Dank läuft das Einkommen und ich bin unabhängig.
Ja. Wart ihr verheiratet? Oder?
Nein.
Nein,
hatte ich keine Absicherung, null. Okay. Null Absicherung. Also ich hatte vorher meine Immobilien schon, hatte ich ja auch erzählt. 2019 kam mein Sohn zur Welt, 2018 war ich finanziell unabhängig und ich war nicht verheiratet, aber es gab trotzdem böse Kämpfe, so ein Rosenkrieg ums Kind und ums Aufenthaltsrecht und alles. Also es war keine schöne Zeit, es hat sehr viel Geld gekostet und das ist auch was, da habe ich auch gelernt, sag ich mal, für die eigenen Rechte zu kämpfen. Ich habe vorher immer gedacht, ach Gott, ne, so wie man denkt, ne, man liebt sich doch, man wird sich doch nie bekriegen, das wird doch immer alles gut, wir schaffen das doch. Das war ja vorher, natürlich geht man, natürlich war das auch bei uns so. Und als es dann war, dass er gemerkt hat, okay, das geht nicht so weiter, gab es dann irgendwie, ich weiß nicht warum, aber da gab es richtig Krieg. Und hätte ich mir diese ganzen Gerichtsverfahren nicht leisten können, hätte ich vielleicht eventuell möglicherweise sogar nicht den Sohn jetzt bei mir in Mallorca. Also das war auch eine Sache, wo ich sagen muss, das hat 1.000 Euro gekostet. Familiengerichtsgutachten, sowas ist gar nicht lustig. Also ich habe gedacht, naja gut, ne, das kann sowas von nach hinten losgehen, das ist sowas von anstrengend und es kostet viel Geld. Und das muss man sich auch leisten können. Ne? Sonst ist man halt, dann muss man nachgeben, weil man sich es nicht leisten kann. Und wie schade ist das, wenn man sich, weil das Geld nicht da ist, nicht für die eigenen Rechte kämpfen kann. Also ich glaube, das ist ganz schrecklich. So, und da bin ich einfach froh, dankbar, dass ich das konnte.
Ja, und auf der anderen Seite ist es total schade, dass in diesem Kontext es darüber entscheidend ist, wer die Macht über das Geld hat oder wer das Geld zur Verfügung hat, um dann quasi eine Entscheidung herbeizuführen. Weiß nicht, ob das so angebracht ist in einem Familienkontext. Weil wir immer noch diese Schere haben. Also wir haben immer noch dieses Machtverhältnis innerhalb der Beziehung. Meistens liegt das Geld beim Mann und damit dann auch die Macht in solchen Trennungsphasen, die Richtung vorzugeben. Und das dürfte eigentlich gerade, wenn es vor Gericht geht und so weiter, keine Rolle spielen.
Ganz genau. Aber ich kann ja aus eigenem Erfahrungsschatz sagen, ich kenne einige Frauen, die nicht aufstehen und nicht kämpfen, weil sie einfach nicht die Kraft haben und auch vielleicht nicht die finanzielle Kraft. Also die kriegen vielleicht noch Unterhalt, die sie eigentlich einklagen könnten, müssten. Sie müssen aber dahinterherlaufen und alles solche Sachen. Es geht da tatsächlich manchmal ums Geld und sie sagen einfach, nee, ich schaff's nicht, ich habe keine Kraft und es würde auch einen guten Anwalt erfordern. Es würde irgendwie was kosten, dahinterher zu laufen und dann verzichten sie drauf. Dann sagen sie, keine Ahnung, dann verzichte ich lieber auf die 200 Euro mehr oder weniger. Und so läuft es dann häufig, weil sie nachgeben, weil eine Frau dann manchmal auch sagt, meine Güte, ne, in so Macht, ne, Verhältnis, was vielleicht dann eher auch das Thema Wettkampf ist, ne, der Wert, ich gebe hier nicht nach, die lassen das dann 5 Grad sein, eher. Und Da darf man dann auch als Frau sagen, okay, ich kämpfe ja für meine Selbstbehauptung, Selbstbestimmung und ich kämpfe ja nicht für mich, sondern ich kämpfe für meinen Sohn. Und ja, es gibt da auch immer noch Themen, die ich auch immer noch habe, aber die Gott sei Dank für mich nicht mehr ganz so nah rankommen wie früher. Früher habe ich das doch sehr, sehr, sehr an mich rangelassen und auch sehr persönlich genommen. Also ich war auch persönlich gekränkt wegen dieser Umstände. Mittlerweile sage ich ja Gott, das ist einfach ja ein Ego-Kampf und das gehört vielleicht auch im Leben dazu, darf man halt sich anschauen aus einer gewissen Distanz.
Genau, man darf das vor allen Dingen dann auch schon, also man darf sich auch während der Beziehung schon Rückendeckung holen, zum Beispiel in Form von einem Ehevertrag oder wenn man nicht verheiratet ist, von einem Partnerschaftsvertrag, weil der natürlich dann auch einfach nochmal juristische Stabilität gibt, auf was man sich geeinigt hat, damit das nicht in diesem Streit geht, sondern man da halt auch schon im Guten festlegen kann, dass man danach finanziell abgesichert ist. Sowas hilft definitiv als Präventivmaßnahme.
Sehr, sehr richtig, was du sagst. Ich glaube, das ist etwas, was man, wie beim Thema Geld, man denkt immer, ach, das läuft, ne, das ist doch alles gut und so weiter. In den guten Zeiten sollte man aber die Planung machen für die möglicherweise mal Krisenzeiten, einfach nur, dass man einen Notfallplan hat, ähnlich wie im Flugzeug, wo man auch nicht davon ausgeht, dass es abstürzt, aber man hat einen Plan, falls es mal ein bisschen gefährlicher wird, dann wissen die Leute genau, was sie tun. Und im privaten Leben machen wir es nicht, ne? Da lassen wir es. Ja, es läuft, ich habe ja mein Einkommen, ich bin ja gesund und so weiter. Dann denkst du, es ist immer so, nee, es gibt vielleicht auch mal Zeiten, unverschuldet, wo du alles für deine Gesundheit getan hast, du hast dich gesund ernährt, du hast alles gemacht und auf einmal ist es auf einer ganz anderen Ebene wirst du quasi runtergezogen. Und ja, das ist wichtig, was du da sagst, dass man früh genug wirklich anfängt, in guten Zeiten sich vorzubereiten.
Was empfiehlst du denn Frauen, die sich in einer Beziehung befinden und sich vielleicht in so einer finanziellen Abhängigkeit auch befinden und sich da so ein bisschen, ja, vielleicht auch gefangen fühlen schon, aber eigentlich in der Beziehung bleiben wollen? Was sind denn ja so die ersten Schritte, um finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen, wenn man sie quasi aktuell nicht hat?
Also, sehr gute Frage. Als erstes sich darüber bewusst werden, ist das Erste, ne? Zu merken, okay, stimmt, ich bin hier finanziell von meinem Partner, Ehemann, wie auch immer, abhängig, ne? Ich kriege Geld von ihm, wie auch immer. Und dann denke ich, möglichst dafür vernünftig drüber zu sprechen, möglichst einfach sachlich, ne? So und so ist es, ich würde das gerne ändern, was können wir tun? Entweder auch mit dem Partner, aber auch alleine. Und viele denken dann, ja, ich mache mich nebenbei selbstständig, was ja durchaus auch cool sein kann. In meinem Buch schreibe ich da aber auch drüber, dass das Thema Selbstständigkeit keine finanzielle Unabhängigkeit beinhaltet. Film. Thema Selbstständigkeit heißt ja, dass du einfach neben deinem normalen Job oder was auch immer du nebenbei tust, noch eine weitere aktive Baustelle aufmachst. Und das kann sehr, sehr schlauchend sein. Ich würde viel lieber den Frauen dazu raten, sich nebenbei ein kleines Investment aufzubauen. Etwas, wo sie ihr Geld für sich arbeiten lassen können. Und das heißt nicht, dass sie gleich 10, 20, 30.000 Euro haben müssen. Das kann ja mit ganz wenig anfangen. Es geht wirklich einfach nur darum, das System mal aufzubauen, zu sagen, okay, was auch immer ich bekomme, aus welchen Töpfen auch immer, ob das Geld Elterngeld ist, ob das von meinem Partner Geld ist, wie auch immer, dass ich davon einen Teil zurücklege, einen Kontoteil, ein Konto errichte oder einfach das für mich markiere, dass das Geld ist, was ich später investieren möchte, wenn das ein gewisser Haufen ist, den ich da angesammelt habe, dass ich mich darüber schlau mache. Und das sind die ersten Schritte, dass ich mir dann vielleicht jemanden suche, der mich da auch begleiten kann, wenn ich sage, alleine habe ich da ein bisschen Angst vor, unabhängige, gute Entscheidungen zu treffen. Dann suchst du dir jemanden, kommst in eine Gruppe oder meldest dich einfach mal. Solche Sachen könnten gut sein. Und ich weiß nicht, wie ihr das habt, aber ich denke, das Thema mit dem Partner vernünftige Kontensysteme aufzustellen, ja, dass also jeder seinen eigenen Teil hat, dass man auch einen Teil gemeinsam hat, einfach darüber zu reden, ich glaube, das ist unheimlich wichtig.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass es gegebenenfalls auch eine stressige Situation ist. Also vielleicht ist man noch in der Erwerbsarbeit drin, man hat jetzt die gesamte Care-Arbeit bei sich auf der Schulter und man ist sowieso schon ausgelaugt und jetzt kommt obendrauf, ja, du musst dich um deine Finanzen kümmern, weil ansonsten wird das immer schwieriger. Was würdest du denn sagen, wie viel Zeit braucht es denn pro Woche, pro Monat, um damit zu starten? Also was ist quasi das, was ich mir freischaufeln müsste, wenn ich sage, ich will das angehen?
So viel wie es geht, aber zu wenig. Wie, also eine Stunde ist zum Beispiel mein Mentoring, machen wir eine Stunde in der Woche, ne? So ein Beispiel. Ne? Das, da sind auch, da ist eine Mutter mit drei Kindern alleinerziehend drin und die andere ist ganz, hat ganz kleines Kind, die ist da drin. Eine Woche, eine Stunde in der Woche schaffst du auf jeden Fall. So, und wenn es so ist, dass du dir die aufteilst und zweimal eine halbe Stunde machst und morgens mal ein bisschen früher aufstehst oder so, das kann man ja auch, oder abends, wenn das Kind schläft, ne, zum Beispiel, dann sich nochmal dran setzt. Einfach sich dafür interessieren. Das Wichtige ist, glaube ich, gar nicht so viel die Länge der Zeit, sondern die Regelmäßigkeit. Also lieber eine halbe Stunde alle, ja, alle 7 Tage, einmal in der Woche, als irgendwie 5 Stunden ein ganzes Wochenende, was du dann immer dir vornimmst und dann doch nicht machst. Also nimm dir lieber ganz kleine Zeitabschnitte und mach das direkt in deinen Kalender rein. Schreib dir das jetzt, wenn du es hörst, direkt in deinen Kalender rein, dass du dir einen Zeitslot buchst und dann informierst du dich, dann schaust du dir Menschen an, dann hörst du hier den Podcast noch ein paar Mal und schreibst dir einfach auf, was dir für Ideen kommen. So kann der Anfang sein, weil damit fängt es an.
Ja, Anfang ist auch ein gutes Stichwort. Wann kann man denn anfangen, mit Kindern über Geld zu reden? Ich glaube, unsere Kinder sind ziemlich ähnlich alt.
Meiner ist 5. Wie alt ist euer denn?
Unserer Großer ist auch 5. Juhu. auch ein 2018er Kind.
Ja, yeah, meiner ist ein Jahr später, also der ist gerade 5 geworden, 2019 ist er geboren.
Ja, okay, ja, unserer ist Sommer 2018, von daher dann ist es ein halbes Jahr Unterschied, aber dann würde mich umso mehr interessieren, sprichst du mit deinem Kind schon über Geld und wenn ja, wie ist das bei euch zu Hause?
Ja, also ich glaube, bevor man mit denen drüber spricht, merken die das einfach, ne? Wie man auch das Geld behandelt zum Beispiel. Ne? Bei mir liegt nie Geld irgendwo rum. Also nie. Hier liegt nie irgendwo so Pfennige oder wenn ich hier, keine Ahnung, beim Waschen oder so mal ein Pfennig, ne, dann freue ich mich immer, hey, guck mal hier ein Pfennig. Also irgendwie, ich wertschätze das schon. Ist für mich einfach auch ein Spiel, ne? So das Geld aufgeräumt zu haben, sowas, ne? Das sind so unbewusste Dinge oder auch im Supermarkt, ne? Wenn ihr hattet das, glaube ich, auch in einer Folge, dass ihr da mal gesagt habt, das ist zu teuer. So, sowas ist mir auch rausgerutscht schon, ne? Und dann war immer, nee, das willst du ja nicht vermitteln, ne? Weil das ist ja, das ist ja ein Satz, der ist ja eigentlich relativ. Was ist denn eigentlich zu teuer? Eigentlich willst du sagen, das ist es mir gerade nicht wert, das zu kaufen. Ne? Mein Geld ist mir mehr wert als jetzt dieses Teil. In meinen Augen. Für das Kind mag das ganz anders sein. Die Frage, schon drüber sprechen, wir sprechen schon drüber. Ich gebe ihm tatsächlich auch manchmal 1 Euro oder 2 Euro, dass er sich dann selber das Eis kaufen kann, ne? Dass ich das nicht bezahle, sondern er. Und er ist dann natürlich bombenstolz. Das ist ja auch, also für mich ist ja Geld gedruckte Freiheit. So, und wenn du Menschen Geld gibst, gibst du ihm ein Stückchen Freiheit, ein Stückchen Kontrolle übers Leben. Und wenn ich meinem Sohn ein bisschen Geld gebe, dann hat er natürlich das Gefühl, er kauft jetzt das Eis, ne? Er hat das bezahlt. Und klar, solche Sachen mache ich schon. Also tatsächlich. Und ansonsten kriegt er, glaube ich, ganz viel unbewusst mit, ohne dass ich jetzt großartig das Thema anspreche. Einfach nur durch mein Verhalten. Und ich versuche tatsächlich relativ neutral mit dem Geld umzugehen. Also schon ordentlich zu sein, das nicht rumfliegen zu lassen, ne? Und auch ihm dann ein Gefühl von Wertschätzung zu geben, wenn er dann Rückgeld kriegt, dass er das dann nicht verliert, sondern dass er dann in sein Töpfchen packt. Ne? Solche Sachen. Das ist das, was ich jetzt schon mache. Und irgendwann ist das Thema Taschengeld dann natürlich auch mal angesagt, weil dann kriegt er auch das Gefühl, wenn er das am ersten Tag ausgibt, ist das weg. Wenn er das ein bisschen spart, dann kann er sich nachher 2, 3, 4 Kugeln Eis kaufen, sowas. Ne? Also, dass man schon so ganz langsam die Kinder dahin führt, so diese, finde ich, auf Deutsch gesagt, vernünftigen Verhaltensweisen anzutrainieren.
Nimmst du ihn mit zu den Immobilienbesichtigungen und so? Oder war er damit dabei? Oder hast du die alle schon gekauft, bevor er da Interesse hätte zeigen können?
Ich habe danach noch mal was gekauft tatsächlich. Da war er beim Kauf war er nicht dabei, weil da muss ich auch auf dem Dachboden krabbeln und mir mal das Dach angucken und solche Sachen. Da war er viel zu klein, wäre zu gefährlich gewesen. Aber er war bei Besichtigungen dabei. Da weiß ich noch, hatte ich den da in meinem Beutel drin, ne? Und dann bin ich mit ihm da durch und habe den Leuten, dann Studenten waren das damals in Hamburg, irgendwie die Wohnung gezeigt. Also solche Sachen habe ich ihnen immer mitgenommen. Also ich habe ihn auch damals, ich hatte mein Grundstück in der Dominikanischen Republik und haben mal einen Vortrag drüber gehalten. Da war auch, ne, auch Babydings dabei und dann habe ich erzählt, so und so. Also ich nehme den, wenn es irgendwie geht, nehme ich den natürlich mit. Ja. Wäre natürlich schön, wenn er dann später auch mal, ne, daran Interesse entwickelt. Fände ich natürlich toll. Aber wenn nicht, dann macht er halt was anderes.
Ja, es kann so in die beiden Richtungen gehen. Ja, genau. Ich denke mir das bei unserem immer, weil er kommt ja auch immer mit und so weiter oder er hat die Gespräche. Und manchmal denke ich mir, also entweder wird es ihn auch irgendwann begeistern, weil er einfach dabei war, oder er wird sagen, ey, ich fand das immer so nervig, dabei zu sein.
Ja, er nimmt was mit, dass er das positiv in Erinnerung behält. Dann geht er danach immer oder davor immer auf den Spielplatz oder gibt ein Eis vorher oder nachher oder immer gibt es ein kleines Spiel, Versteckenspiel in den Immobilien. Ich glaube, dann behalten die das im Positiven. Also dieses einfach dieses Spielerische, wenn sie dann da sitzen und das ist langweilig und ihr redet da die ganze Zeit über irgendwelche Quadratmeter. Ach so, meiner macht jetzt folgendes Quadratmeter. Der hat jetzt hier so ein Maßband. Oh, der liebt messen. Der misst die ganze Zeit hier meine Bude aus. Ich wohne jetzt zur Miete. Aber der misst hier die ganze Zeit Sachen aus. Also sowas könnte man die dann auch mitnehmen. Ne? So von wegen, wir haben hier schon mal vorgearbeitet. Und ach so, damals, ja stimmt, da habe ich eine Wohnung. Ich habe eine Wohnung voll möbliert, vermietet. Da ist ja auch dabei gewesen beim Aufbau. Ne? Die kleinen Schrauben reindrehen und solche Sachen, das findet er super. Oder hier mit dem Akkuschrauber. Also das findet der natürlich toll, wenn er da helfen kann. Ne? Das ist natürlich für den Bombe. Das liebt er.
Ja, ich war auch letztes Wochenende bei einer Wohnungsbesichtigung und hatte beide Kinder dabei. Also 5 und 2 Jahre alt, die sind da durch die Wohnung gerannt wie die Irren und haben, weil ich ihnen vorher gesagt habe, wir müssen alles ganz genau angucken und wir müssen danach alles dem Papa erzählen, was da genau war, also merkt euch alles und so.
Super.
Und dann sind die da, also die sind gerannt wie die Irren und dann war da so ein kleiner Raum, so eine Abstellkammer, also so unterm Dach und da ist auch die Heizung drin gewesen und so, also es war halt echt so ein Zusatzraum quasi, aber vielleicht 2 Quadratmeter groß, gell? Und unter der Dachschräge. Und dann sind die beiden da rein und haben gesagt, hier, das müsst ihr euch angucken. Die Maklerin hat auch gesagt, das müsst ihr euch angucken. Und dann haben wir geredet über die Sachen und die beiden waren da drin in der Höhle.
Cool.
Und haben dann auch danach gesagt, also das war gut. Dieser kleine Raum, der ist für Kinder.
Der ist besonders gut für Kinder geeignet. Für die Spielsachen, Kinder. Da könnt ihr die dann immer gut verstecken. Ja,
genau. Cool. Aber also im Moment glaube ich noch, es macht ihnen meistens Spaß. Aber ich bin schon auch bei Mike. Mal gucken. Man muss es auch da aktiv steuern, gell? Dass die Kinder da immer so ihre Highlights mit rausnehmen.
Ja, ach, wenn sie dann später was anderes machen, ist auch okay. Hauptsache, sie kriegen so ein bisschen, finde ich, eine gute Einstellung zu dem Thema. Aber ich glaube schon, wenn man lernt, mit Geld vernünftig umzugehen, dann hast du es im Leben ein bisschen leichter, als wenn du irgendwie das Thema total abstößt, ne? Und da irgendwie negativ bist. Was ja, sorry, die meisten Deutschen sind, darum habe ich das Buch geschrieben. Über Geld spricht man nicht, Frau schon. Ja, ist einfach immer noch so. In anderen Ländern ist das viel lockerer, das Thema Geld. In Deutschland ist das noch immer ein bisschen schwierig. Also grob über den Kamm geschert. Und darum, das will ich halt einfach auflösen.
Ja, du lebst ja jetzt in Mallorca, beziehungsweise in Spanien. Hast du das Gefühl, dort wird anders über Geld gesprochen? Oder kannst du es noch nicht so beurteilen?
Noch so ganz genau kann ich es nicht beurteilen. Was ich allerdings merke, ist dieses Thema Neid. Ne? Also ich unterhalte mich auch mit anderen darüber, das ist in Deutschland ganz schlimm. Also wenn du, keine Ahnung, wenn du auch sowas sagst wie, ich bin finanziell unabhängig oder wie auch immer, du kriegst häufiger mal negatives Feedback auch, was du in anderen Ländern sagst, oh cool, wie hast du das gemacht? Ne? Die Fragen, also ich war gerade in London, die Engländer oder auch die Amerikaner, die sind da, glaube ich, anders. Also persönliches Empfinden, ich habe keine Statistik darüber geführt. Ich weiß nicht genau, woran das geschichtlich liegt, aber wer Geld hatte in Deutschland früher mal, war ja auch nicht immer ganz ungefährlich. Vielleicht kommt es daher.
Ja, schauen wir mal, gell? Vielleicht können wir da einfach in einem nächsten...
Wir lockern das ein bisschen auf, ne, das Thema.
Ja, nee, aber vielleicht können wir einfach wirklich in einem anderen Gespräch dann nochmal darauf gucken, wenn du eine Weile länger noch in Spanien warst, weil es würde mich interessieren, wie da sich die... Ja, wie es dort so ist, ja? Was da die Einstellungen zu Geld sind, was man vielleicht auch in der Schule dort über Geld lernt im Vergleich zu Deutschland, wo es ja eher nichts ist.
Ja, kann ja nur mehr werden.
Genau. Also von daher, das werden wir weiter verfolgen. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer dich auch weiter verfolgen wollen, wo können sie dich denn finden? Wo können sie Kontakt in dir treten? Sie können ja sicherlich auch dein Buch überall bestellen. Erzähl doch mal, wo kann man sich mit dir connecten und vielleicht auch bei dir ins Mentoring kommen, um selbst eine erste Immobilie zu kaufen?
Genau, also das kommt hier darauf an, was du möchtest. Ich bin bei fast allen sozialen Kanälen unterwegs, ja, Instagram, Facebook, LinkedIn, wie sie alle heißen, TikTok und. Also Sarah Lindner ist mein Name. Das Buch heißt Über Geld spricht man nicht, kann man sich gut merken. Und dann noch der Nachtitel Frau schon. Im Springer Verlag, also kann man auch überall bestellen, falls ihr erstmal so einen ersten, vielleicht auch einer Freundin ein Geschenk machen oder so einen ersten Eindruck zum Thema, wie gehe ich mit Geld um, was ist eine andere Einstellung zum Thema Geld als die sehr rationale, sondern da geht es ja viel um Emotionen zum Thema Geld. Und ansonsten einfach Webseite sarah-lindner.de und dann ist da ein Kontaktformular, da ist auch ein Freebie, wie du das Geld auf deinem Konto nicht vergammeln lässt, sondern einsetzt. 3 Schritte, die du sofort machen kannst, also für dich zu Hause. Also das kannst du alles gerne tun und ich freue mich natürlich, wenn ich von irgendwem hier über den Podcast höre, dass ihr hier gut drüber gestoßen seid und sich dann auch bei mir gemeldet habt. Das fände ich natürlich toll, wenn die ein oder andere Hörerin oder auch Hörer dabei ist.
Ja, wir packen auf jeden Fall alle Links in die Shownotes. Dann könnt ihr da einfach mal draufklicken. Und jetzt, Mike, frage ich dich, hast du noch eine abschließende Frage? Nein? Dann, Sarah, hast du das abschließende Wort. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Fang auf jeden Fall an. Also das Wichtigste ist wirklich tatsächlich, mach einen kleinen Schritt und wenn es eine Kontaktanfrage ist bei euch oder bei uns, wenn es irgendwie ist, dass du dir einen Post likest und abspeicherst, mach eine Kleinigkeit, schreib es dir in den Kalender, weil dieser Anfang, das ist so wichtig und das kann ein Podcast sein, wo du sagst, okay, weil ich den jetzt heute gehört habe, fange ich jetzt an, das war jetzt mein Anfangssamensetzen-Punkt. Oder was anderes, aber tu was, weil wenn du wirklich anfängst mit dem Thema Geld, es kann richtig ein Freude- und Spaßthema sein und ich habe wirklich viele Frauen, die sagen, gut, dass ich angefangen habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil mein Leben hat sich komplett geändert. Das ist halt schon mal ganz geil.
Super, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für die spannenden Einblicke. Wir freuen uns an anderer Stelle wieder von dir zu hören und ja, vielen Dank und schöne Grüße nach Mallorca.
Danke euch, liebe und sonnige Grüße zurück. Ciao, ciao.